Anstoß, der Fußball-Podcast.
Achtung, Achtung, eine aktuelle Durchsage. Neuerung am Millerntor. Künftig wird genderungerechte Sprache verboten. Zum kommenden Heimspiel wird der Verein, also der FC St. Pauli, 30.000 Flugblätter mit verbindlichen Sprachregelungen verteilen. Auch die Namen der Verantwortlichen werden nun gegendert. Und damit die Frage an meinen Podcast-Partner Fabian Wittke. Welches Datum haben wir heute nochmal?
Heute ist der 24. Juni. Nee, heute ist der 1. April. April.
Wie findest du diesen April-Scherz deines neuen Lieblingsvereins?
Kultig, würde ich sagen. Ich habe das neulich übrigens auch im Radio gehört, dass ja die Apothekenumschau jetzt auch gendert, beziehungsweise zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Apothekerin, Ihren Apotheker oder fragen Sie in Ihrer Apotheke nach. Nee, Ihren Arzt oder Ihre Ärztin, nee, Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder fragen Sie in der Apotheke nach, so heißt es neuerdings.
Am 1. April darf man ja nicht alles so ernst nehmen. Also das Anstoßmotto, das hier in jeder Podcast-Folge gilt, gilt speziell heute am 1. April. Mann, sind das viele Highlights. Ostermontag, 1. April und Anstoß. Mit dir, mit Fabian Wittke, mit mir, mit Michael Augustin und wir beide, das ist die Aufnahmesituation, die wir vielleicht auch mal erklären wollten, heute eigentlich gemeinsam in einem Raum sitzen, um diese Folge aufzuzeichnen. Jetzt sitze ich hier nicht in meinem Kölner Keller, aber in meinem Hamburger Keller und du bist in deiner Hamburger Wohnung. Wir haben vorhin mal kurz Kontakt gehabt. Eigentlich wollte ich bei Regenwetter mit dem Rad zu dir fahren. Das Auto ist gerade unterwegs, mit meiner Familie nämlich unterwegs. Die kommen nachher irgendwie am späten Nachmittag wieder. Aber ehrlich gesagt geht's uns auch gar nicht so richtig gut. Das könnte mit der Nachspielzeit gestern am Hamburger Millerntor zu tun gehabt haben. Also die Nachspielzeit betrug, glaube ich, 4 Minuten. Aber wir meinen das, was sich danach noch ereignete. Denn wir beide, Fabian und ich waren gestern beim Zweitligaspiel. Ja. St. Pauli gegen Paderborn. Fabian, wie hat dir der Nachmittag am Millerntor gefallen?
Ja, ich als Holstein-Kiel-Sympathisant mache das natürlich alles professionell und schaue mir schon mal die Gegner in der kommenden Saison an. Du hörst, meine Stimme ist immer noch recht heiser, beziehungsweise belegt. Und genauso habe ich dann natürlich gesagt, so, was macht Sinn? Und dann bin ich natürlich ans Millerntor gefahren. Nein, Michael Augustin hatte noch eine Karte über, wie man so schön sagt. Und da habe ich mich nicht lumpen lassen und habe gesagt, so komm, diese Einladung. Ich möchte mal gucken, wie Michael Augustin so seine Freizeit verbringt. Und dann bin ich ihm auf Schritt und Tritt gefolgt, auf die Gegengrade zum Steher. Und da hast du mir mal im Prinzip so dein zweites Wohnzimmer gezeigt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es war gut. Es hat Spaß gemacht. Michael Augustin ganz privat. Ich war quasi der Ricardo Basil von Anstoß und habe dich in einer Home Story begleiten dürfen.
Und das Astra hat geschmeckt, aber mehr wollen wir ja nicht verraten.
Ja, genau, das kann man sagen. Das hat sehr gut geschmeckt. Ich wusste gar nicht, dass Astra so gut schmecken kann. Ich bin früher mit dem Opel Astra von meiner Mutter immer zur Schule gefahren worden. Da schmeckte mir das irgendwie nicht so gut. Das war mir ein bisschen unangenehm. Habe ich immer zu meiner Mutter gesagt, du musst mich nicht wirklich bis vor die Schule fahren. Aber dieses Astra, das hat auch Schule gemacht. Und das habe ich mir dann auch gerne mit dir reingefahren.
Weißt du eigentlich, was die Schachabteilung des FC St. Pauli, der Profiabteilung des FC St. Pauli voraus hat?
Nee.
Die Schachabteilung ist bereits in die Bundesliga aufgestiegen.
Oh, okay.
Die Fußballprofis noch nicht. Aber ich halte es da wie Lukas Kwasniok, der Paderborner Trainer. Der hat ja gesagt, St. Paulis Aufstieg lässt sich nur verzögern. Das war schon, zumindest in der ersten Halbzeit, eine stabile Leistung, finde ich.
Ja,
oder willst du mir da widersprechen?
Nee, überhaupt nicht. Also man muss dazu ja auch sagen, Paderborn gehört auch mit zu den spielstärksten Teams oder Mannschaften in der zweiten Liga. Und sie hatten so ähnlich wie dieses Spiel, das ich mir ja damals auch getan habe, so muss man es korrekt sagen. Dieses Spiel als Holstein Kiel da sehr deutlich, sehr früh und am Ende auch ja sehr hoch und auch sehr verdient verloren hat am Millerntor. Genauso hatte auch der SC Paderborn keine Chance. Aber was mir übrigens eben noch eingefallen ist, Hashtag dritte Halbzeit, auf die wir ja gar nicht so sehr eingehen wollen, kann man sagen, dass es uns beiden heute so ein bisschen geht wie den Gegnern von Bayer Leverkusen. Also ab der Nachspielzeit tut es dann irgendwann ganz schön weh, ne?
Ja, genau. Also wenn man unsere oder unseren Gemütszustand, ich nehme deinen Gemütszustand einfach auch mal auf, mit einem Tier vergleichen möchte, dann wäre es eine männliche Katze.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Es ist eine männliche Katze. Und was wir auch schon mal sagen können, ihr fragt euch ja immer, wie der Hashtag der jeweiligen Folge ist. Der Hashtag dieser Folge ist Helping Tassi, aber dazu später mehr.
Ja, genau. Tasse, Ausrufungszeichen. Ja. Auf meinem Notizzettel steht ganz am Ende Tasse, weil wir noch ein paar Tassen im Schrank haben. Und damit wird Fabian später das aufgreifen, was wir in der letzten Folge besprochen haben, die ja mittlerweile auch 2 Wochen zurückliegt, weil ich böser Wicht in Kopenhagen war. Und deswegen ist in der vergangenen Woche Anstoß ausgefallen. Aber das wissen die Stammhörerinnen und Stammhörer natürlich. Sie wissen auch, dass wir beide in einer Stadt wohnen, Hamburg, mit vielen Prominenten. Und da rede ich nicht von uns beiden. Ich rede von den vielen aktiven und ehemaligen Fußballern, die sehr prominent sind. Und ich will mit dir zum Einstieg ein kleines Spiel spielen. Ich habe neulich einen Promi gesehen. Ich habe einen Prominenten in einer Alltagssituation gesehen. Habe ich, lieber Fabian, A, René Adler auf einem Lastenrad an der Ampel stehend gesehen. Ein Lastenrad ist so ein Fahrrad, mit dem man schwere Dinge transportieren kann. Ziegelsteine, Bierkisten, Einkäufe oder dicke kleine Kinder. Lebewesen. Das könnten dann Kinder sein. Oder habe ich B gesehen, Sebastian Schonlau, den Kapitän des Hamburger Sportvereins, auf einem E-Scooter hier in der Nähe, da wo ich wohne. Oder habe ich C gesehen, den ehemaligen Kiez-Kultkeeper Benedikt Pliquet, Derbyheld von 2011. Den habe ich nämlich mit einer Protzkarre, mit einer Mercedes G-Klasse, bei Mr. Wash gesehen, beim Autowaschen, wo ich auch meine nicht ganz so protzige Karre habe säubern lassen. Also A, Adler, B, Schonlau oder C, Pliquet. Wie würdest du dich entscheiden?
Es kann ja tatsächlich alles sein, weil René Adler, obwohl ich glaube, René Adler hat kein Lastenfahrrad, der hat einen alten Porsche und so ein SUV, genau wie seine Frau. Von daher sage ich jetzt mal, René Adler ist es nicht. Benedikt Pliquet mit Protzkarre würde passen, obwohl ich weiß nicht, wie gut der Sexshop läuft oder ob er den überhaupt noch hat auf der Reeperbahn. Ich sag Schonlau.
Ja, hättest du mal A, wie Adler gesagt. Echt? Den habe ich gesehen, auf einem Lastenrad.
Okay. Ja, nicht schlecht. Ich habe da ein sehr niedliches Video gesehen. René Adler ist ja für Sky-Experte. Nachdem er ja auch hier in diesem Podcast schon zu Gast war, hat er gesagt, so komm, das ist was für mich. Und da hat seine Frau, nehme ich mal an, ein Video gepostet, wie seine beiden Kinder vom Fernseher stehend Papa, Papa gerufen haben, als sie den Papa im Fernsehen gesehen haben. Kann man auf dem Instagram-Kanal von René Adler sehen. Sehr sweet. Ist das bei euch zu Hause
was
auch so?
Dass du alles schon wieder recherchiert hast.
Ja, klar.
Meine Güte.
Ist das bei euch zu Hause auch so, dass wenn 15:30 Michael Augustin entweder bei Wolfsburg oder im Weserstadion sitzt oder wo auch immer oder natürlich auch für Magenta vor der Kamera hin und wieder bei Interviews auch zu sehen ist, dass zu Hause dann auch Papa, Papa oder wird euren Kindern dann werden dann die Ohren zugehalten? Hört euch das nicht an. Wir wollen euch nicht verderben.
Die interessiert das irgendwie gar nicht. Also, nee, spielt keine Rolle. Also, wenn Papa nicht da ist, dann machen die was anderes und dann ist Arbeit Arbeit und nee, das ist hier nicht so.
Weißt du, was ich dir aber auch noch erzählen wollte? Ich habe neulich auch einen Prominenten gesehen. Und zwar, kennst du das, wenn man Menschen sieht in der Umgebung, in der man sie normalerweise nicht einordnen würde? Und dann denkt man, oh, wer ist das denn eigentlich nochmal? Und zwar bin ich im Gym, wie wir jungen Hühner sagen, gewesen und habe so ein bisschen Sport gemacht. Und dann war da auch so einer und habe ich gedacht, so, woher kommt der mir nochmal bekannt vor? Woher kenne ich den eigentlich nochmal? Und dann habe ich...
Thorsten Legert.
Genau, habe ich Thorsten Legert gesehen. Das war ein sehr schmaler, ich möchte sagen, vielleicht sogar eher schmächtiger, vielleicht war das auch der Grund, weshalb er da ist. Und zwar habe ich den einen der beiden, ich weiß gar nicht, ob es Brüder sind, ich glaube, es sind Brüder, auf jeden Fall der beiden Producer, Herausgeber, Autoren von deiner Lieblingsserie, Die Discounter.
Die Discounter?
Gesehen.
Ja. Ja, habe ich auch, einen habe ich auch gesehen, letzten Sommer im Kaifu-Bad.
Ja, dann war das ja der mit den dunklen Haaren, ne?
Ja, der mit dieser Tolle. Ja. Ich weiß aber auch nicht genau, wie die heißen. Aber
die Ehrlich Brothers sind es nicht.
Ja, das sind auf jeden Fall sehr gute Produzenten. Genau unser Humor, die Discounter. Die werden übrigens eine 4. Staffel produzieren. Die 3. war nicht ganz so gut wie die ersten beiden. Aber das ist meine subjektive Meinung.
Ich bin übrigens, bevor wir dann vielleicht auch gleich über Fußball sprechen, ein jetzt also gar nicht mal so großer Fan von LOL. Aber mich zieht gerade LOL rein, diese Sendung, wo man nicht lachen darf. Die Sendung, wo man nicht lachen braucht, das ist Anstoß. Die Sendung, wo man nicht lachen darf, das ist ja LOL. Und da macht jetzt ja Otto mit. Und bei mir ist es so wirklich, diese ganzen Otto-Gags, also diese...
Rehagel?
Nee, der andere.
Otto, okay.
Genau, Otto Addo macht da mit und diese ganzen alten Gags, die man ja eigentlich alle schon mal gehört hat, die man vielleicht ja sogar schon früher von der Platte, von Oma und Opa noch vererbt bekommen hat oder auf Kassette, irgendwann auf CD, die man live gesehen hat, wo alle schon mal gesagt haben, Mensch Otto, lass dir doch mal was Neues einfallen. Ich glaube, ich würde nicht eine Sekunde aushalten, wenn Otto Addo da auf seiner Gitarre was spielen würde. Ich mag das sehr. Große, ganz viel und ganz große Otto-Liebe.
Also Otto King Karl ist jetzt bei LOL. Das habe ich mitgenommen.
Genau so ist das. Wollen wir auch noch über
Fußball sprechen? So, bevor wir jetzt noch mehr Werbung für Konkurrenzformate machen, wollen wir uns doch jetzt mit voller Aufmerksamkeit Anstoß widmen.
Definitiv.
Es gibt ein paar Themen, die auf der Straße liegen. Wollen wir sie aufpicken?
Lass uns das mal machen. Wollen wir mit der zweiten Liga anfangen?
Ja, können wir machen. Ich weiß, ja, wollen wir noch sehr tief reingehen in das Spiel St. Pauli-Paderborn oder wie ist da dein Wunsch? Oder wollen wir so mit der Gesamtsituation einsteigen?
Lass uns doch über die Gesamtsituation mal sprechen. Ich glaube, in das Spiel muss man nicht tiefer reingehen, haben wir ja gesagt. St. Pauli kann eigentlich so richtig keiner das Wasser reichen in dieser Saison. Und wenn nur dann, wenn sie mal eine Formschwäche haben, wie bei den Spielen, wo sie eben Punkte gelassen haben. Und ansonsten müsste man ja wahrscheinlich schon erstmal auch nochmal in Richtung HSV schielen, weil der HSV jetzt den dritten Platz und damit den Relegationsplatz nicht verspielt hat, aber auf jeden Fall erstmal aufgeben musste. Und das eigentliche Ziel, das hat ja Steffen Baumgart im Interview mit dem NDR gesagt, war es doch Holstein Kiel nochmal einzuholen und vor allen Dingen auch überzuholen.
Ja, wird schwierig. Also der HSV wie vor 10 Jahren 1-1 in Fürth. Damals war Lasogga der umjubelte Held. Und das reichte damals in der Relegation, um in der ersten Liga zu bleiben. Aber ich glaube, dass ein 1-1 in Fürth in der jetzigen Situation zu wenig gewesen ist. Ich habe gestern die Zusammenfassung im NDR Fernsehen gesehen. Zwei unfassbar tolle Tore, Distanztore, auch der Treffer von Miro Muheim, der übrigens der torgefährlichste Außenverteidiger der zweiten Liga ist. Wusste ich gar nicht bis gestern Abend. Also auch der HSV mit einem schönen Tor, aber mit einem Riesenproblem auch. Robert Glatzel ist kurzfristig ausgefallen und Andras Nemeth, der Ersatzmann, der, ich glaube, seit über einem Jahr, er ist Stürmer, kein Tor mehr für den HSV erzielt hat, hatte eine Mega-Chance, da stand es 1-0, er hätte das 2-0 machen können, dann wäre das Spiel in Fürth wahrscheinlich anders ausgegangen. Ja, ich glaube, der HSV, der muss demnächst wieder seine Ziele korrigieren, also die Kieler, deine Störche, sehr stabil mit einem 2-0 gegen Rostock, auch da war es wohl phasenweise so, dass man jetzt nicht erkennen konnte, wer um den Aufstieg, also Kiel und wer gegen den Abstieg spielt, also Hansa Rostock, aber trotzdem stand unterm Strich ein 2-0 für Holstein Kiel gegen den FC Hansa. Und beim HSV ist es so, dass es jetzt ja wahrscheinlich bald nur noch darum gehen wird, den dritten Platz, also den Relegationsplatz zu erreichen und gegen Fortuna Düsseldorf in so einen Zweikampf, in so einen Infight zu gehen für den Rest der Saison.
Ja, ich habe vor allen Dingen den Eindruck, Fortuna Düsseldorf und auch Hannover 96 darf man tatsächlich auch nicht vergessen. Das sind so zwei Teams, die gerade den Trendpfeil als Freund dabei haben, wie so ein heimlicher Freund, der dir vielleicht dann wie so ein Grundschulkind auch mit zur Schule den richtigen Weg hilft und der dir vielleicht ja auch sagt, so Mensch, pass auf, die Ampel ist rot, da musst du stehen bleiben oder selbst wenn du über den Zebrastreifen gehst, pass auf, ob die Autos auch wirklich anhalten. So ist sozusagen der Trendpfeil, der Friendpfeil für Hannover 96 und auch für Fortuna Düsseldorf. Sehr stabil. Düsseldorf nach Rückstand beim ersten FC Kaiserslautern auf dem Betzenberg zurückgekommen. Zjollis wieder mehrfach getroffen. Und
steht jetzt bei 17, ne? Ja. Zjollis, der Grieche, die Nummer 1 der Zweitliga-Torschützenliste. Also der liefert kontinuierlich ab.
Ja, und genau zu dieser rechten Zeit. Und Hannover 96 habe ich eben auch das Gefühl, dass die ihre Punkte einfahren werden. Und jetzt kommt von mir die gar nicht mal so steile These. Ich sage, für Holstein Kiel, also für St. Pauli sage ich, okay, das war's jetzt, da muss man natürlich der Form halber immer noch sagen, ja, solange es rechnerisch und so, ne? Nee, aber St. Pauli wird das Ding schon machen, weil sie, glaube ich, auch weiter stabil so spielen werden. Bei Holstein Kiel sage ich, wenn Holstein Kiel die Spiele gegen den HSV und gegen Fortuna Düsseldorf nicht verliert, auch wenn sie sogar ja eins verlieren könnten, aber wenn sie diese beiden Spiele nicht verlieren, dann werden sie auch aufsteigen, obwohl sie ja am allerletzten Spieltag dann eben auch noch nach Hannover müssen. Also Hashtag Restprogramm, das ist schon knackig, aber du hast es auch schon gesagt, Holstein Kiel sehr stabil aktuell, kommt gut mit den Gegnern klar, auch teilweise mit formstarken Gegnern, wie auch gegen den Karlsruher SC, gewinnt einfach sehr souverän, teilweise auch ein bisschen dreckig mit abgefälschten Toren oder eben mit günstigen, für Holstein günstigen Spielsituationen. Und ja, aktuell sieht es danach aus. Und ja, wie gesagt, was sagst du zu der These? Ist gar nicht mal so steil, ne? Gar nicht mal so weit aus dem Fenster gelehnt.
Nee, gar nicht so steil. Ich finde, ich habe gerade überlegt, Hannover 96, Holstein Kiel, letzter Spieltag, das war in der vergangenen Saison auch so. Mhm. Und zwar war das das allerletzte Spiel von Finn Bartels. Danach haben die Kieler, und die, ich glaube, das gab ein 5:1 oder so, oder 5:2, ein sehr hoher Sieg in Hannover. Da haben sie dann den Saisonabschluss und auch den Abschied vieler Spieler gefeiert. Und vielleicht werden sie da wieder feiern in diesem Jahr, die Kieler, nur eine etwas größere Party, nämlich den Aufstieg. Das wäre der erste Aufstieg für Holstein Kiel. Ich bin immer noch so ein bisschen vorsichtig, weil ich auch glaube, es bringt Unglück, wenn ich jetzt sage, ja, St. Pauli wird auf jeden Fall aufsteigen. Aber ich bin wieder ein Stück weit optimistischer, dass es klappt, dass es vielleicht sogar sicher klappen wird, weil mir das auch sehr gut gefallen hat, was St. Pauli vor allen Dingen im ersten Durchgang gestern gegen Paderborn gezeigt hat. Das einzige Problem, es stand 1:0 zur Pause. Gemessen an den Torchancen hätte es 3 oder 4:0 für St. Pauli stehen müssen. Und dann hat sich St. Pauli durch den Anschlusstreffer von Grimaldi nochmal in Schwierigkeiten gebracht. Und selbst in Überzahl, Grimaldi sah dann ja noch die gelb-rote Karte, kam Paderborn noch zu Chancen. Es war jetzt kein Zittersieg, aber St. Pauli hätte sich das Leben gestern sehr viel einfacher gestalten können, wenn es im ersten Durchgang seine Torchancen konsequenter verwertet hätte. Aber ich glaube mittlerweile auch, dass sich die ersten beiden Positionen jetzt nicht mehr so großartig ändern werden.
Weißt du, wer übrigens am letzten Spieltag der vergangenen Saison, also wer da sein allererstes Spiel für Holstein Kiel gemacht hat und wer jetzt in diesem Jahr dieses Spiel leider Gottes nicht machen wird?
Meinst du Colin Kleine-Begel?
Ja, oder? Doch, Colin Kleine-Begel hat in der vergangenen Saison am letzten Spieltag bei Hannover 96 sein erstes Spiel gemacht und hat sich dann ja in der darauffolgenden Sommerpause und in der Vorbereitung richtig festgespielt und gilt ja auch als einer der Aufsteiger in dieser Saison. Jetzt hat er sich leider das Kreuzband gerissen und wird natürlich dann bei diesem Spiel nicht dabei sein, sondern dann irgendwann wahrscheinlich am 7. Spieltag gegen Hoffenheim nächstes Jahr erst wieder. Aber was auf jeden Fall, das möchte ich auch noch mal kurz hinzufügen, bei Holstein Kiel einfach sehr stark ist, obwohl sie eben auch Verletzungspech haben. Das darf man halt auch nicht vergessen. Jetzt auch am vergangenen Wochenende haben Erras gefehlt und Pichler wieder gefehlt. Fiete Arp war erstmal wieder im Kader dabei.
Aber Pichler haben wir ja ganz gut ersetzt gestern, ne? Zumindest in Hamburg.
Ja, das stimmt. Den haben wir würdig vertreten. Benedikt Pichler haben wir würdig vertreten in den Straßen rund um das Mittellandtor. Das stimmt. Aber nein, also wirklich, ne? Also da fehlt hier und da mal einer. Also der Kader ist nicht so dicke. Und trotzdem möchte ich einfach mal sagen, ne? Und da muss man tatsächlich auch nochmal hinschauen. So richtig viel Glück hat Holstein Kiel nicht, aber aktuell können sie es noch kompensieren. Und ich möchte jetzt Marcel Rapp auch nicht mit Julian Nagelsmann vergleichen, aber ich möchte trotzdem einfach mal sagen, dass mir auffällt, dass auch er sehr nach Form aufstellt, also auch dann nach Trainingsleistung unter der Woche und nicht nach Namen oder vermeintlichen Stammkräften. Also da wird dann eben auch natürlich verletzungsbedingt viel rotiert, aber er setzt dann auch mal Spieler, die vielleicht in der Vorwoche ein gutes Spiel gemacht haben, wieder auf die Bank und es geht sich aus, wie die Österreicher sagen.
Ja, und Marcel Rapp, der muss ja direkt aufsteigen mit Holstein Kiel. Fand ich ganz interessant, habe ich gestern Abend auch noch gelernt. Relegation geht nicht, da hätte er keine Zeit, weil seine Tochter Kommunion hat. Also der kann mit Holstein nicht an der Relegation teilnehmen. Seine Tochter hat Kommunion und deswegen, klar, wird Holstein Kiel direkt aufsteigen.
Definitiv, definitiv. Das hat mal der Markus Mann gesagt, der Manager von Hannover 96, dass damals das war in der vergangenen Saison. Also wäre und hätte Hannover 96 die Chance gehabt aufzusteigen, dann hätte er nicht zur Abi-Party seines Sohnes gekonnt. Also auch da war klar und da hat er gesagt, so nee, da muss ich natürlich hin und deswegen ist Hannover 96 nicht aufgestiegen. Also das ist quasi the other way around.
Ja, ich glaube, wir sollten trotzdem noch keinen dieser beiden Vereine zum Aufstieg gratulieren. Nee. Da bin ich abergläubisch.
Ja, ich
das
auch.
Bringt Unglück. Aber ich glaube, wir können in der ersten Liga Bayer Leverkusen zur deutschen Meisterschaft gratulieren. Das macht ja Thomas Tuchel inzwischen auch. Obwohl Max Eberl das gar nicht so gut findet, dass sein Trainer Bayer Leverkusen schon gratuliert hat zum Titel.
Ja, wollen wir dann erst auf die Bayern kommen? Und also ich meine, die Bayern waren wirklich schon fast bemitleidungswürdig, würde ich fast sagen. Also die sind ja wirklich so angenockt und so angeschlagen. Und es war ja auch, ich glaube, das ist auch der Tenor der Allgemeinheit gewesen. Die waren jetzt den Dortmundern gar nicht mal so krass unterlegen. Es war wohl ein Spiel auf mittelmäßigem Niveau. Ich habe es ehrlich gesagt nicht gesehen, nicht live gesehen, nicht live verfolgen können. Dortmund war vielleicht den Ticken besser vor dem Tor, hat die Torchancen genutzt. Aber die Bayern haben auch einfach nicht gekämpft. Sie haben sich sozusagen ihrem eigenen Schicksal hingegeben. Und normalerweise immer, wenn man solche Anzeichen hat, solche Symptome sieht, dann spricht eigentlich immer ganz viel für die Trainerentlassung. Und die gibt es ja eigentlich auch schon. So ein bisschen der Abschied auf Raten bei Thomas Tuchel, weil ja klar ist, dass man sich am Saisonende von ihm trennen wird. Man hat ihn enteiert. Zuletzt in den vergangenen Wochen hatte man so ein bisschen das Gefühl, dass die Mannschaft trotzdem noch irgendwie diese Saison mit Anstand, natürlich auch noch mit ganz viel Vorhaben im Hinblick auf die Champions League, zu Ende bringen möchte. Aber in der Bundesliga scheinen die Bayern das abzuschenken. Und das ist natürlich das Schlimmste, was passieren kann, dass jetzt quasi diese Luft raus ist und gleichzeitig damit auch verbunden die Frage, was denkst du, das wird ja momentan auch diskutiert, sollten sich die Bayern im Hinblick auf das Spiel oder die Spiele gegen Arsenal London, gegen den FC Arsenal, von Tuchel trennen?
Ja, was wäre die Lösung, ne? Also wer könnte kurzfristig einspringen? Das muss ja jemand sein, der bereits in dem Verein irgendwie aktiv ist. Ich glaube, die Trennung wird es nicht geben und das wäre jetzt auch nicht meine Empfehlung. Aber es fällt auf, Thomas Tuchel hat von 10 Spielen in der Bundesliga 4 verloren in diesem Jahr und das ist fast die Hälfte. Und die Bayern haben an ein und demselben Wochenende, nämlich am vergangenen Bundesliga-Wochenende, 2 Niederlagen innerhalb kürzester Zeit kassiert. Erstmal Xabi Alonso nicht bekommen. Der hat sich ja überraschenderweise dafür entschieden, bei Bayer Leverkusen zu bleiben. Und dann die Niederlage gegen Borussia Dortmund 0-2 und damit die letzte noch so kleine Titelchance verspielt, also die letzte Titelchance in der Bundesliga. Es gibt ja nach wie vor die Möglichkeit, Champions-League-Sieger zu werden. Bayern trifft im Viertelfinale auf den FC Arsenal. Und bei Borussia Dortmund ist es so, wenn es um nichts geht, ist Dortmund da. Also das muss man ehrlicherweise auch sagen. Aber ja, klar ist ja, dass Tuchel ausscheiden wird als Bayern-Trainer nach der Saison. Jetzt werden ja viele Nachfolger genannt. Es wird wild spekuliert. Ich schmeiß jetzt mal ein paar Namen hin. Ralf Rangnick, Roberto De Zerbi, Antonio Conte, Zinedine Zidane und Julian Nagelsmann. Welchen Namen hältst du am realistischsten?
Ja, also nochmal ganz kurz dazu. Also Didi Hamann hat gesagt, er könnte sich sogar so ein Modell vorstellen, dass man jetzt Thomas Tuchel entlässt und für die Spiele gegen Arsenal respektive für die letzten Saisonspiele einen wie José Mourinho verpflichtet, weil Mourinho auch ein Typ ist, der vielleicht jetzt nicht mehr so die großen Chancen hat, um einen Champions-League-Titel mitzuspielen. Ist natürlich auch die Frage, ob die Bayern überhaupt um einen Champions-League-Titel mitspielen würden oder auf jeden Fall um eine nächste Runde, also dass er eben auch nicht mehr Vereine auf diesem Niveau bekommen würde und dass man vielleicht nochmal so einen neuen Wind reinbringen würde mit José Mourinho, aber José Mourinho heißt er, ne? Nicht José. Der andere war
José.
José war das, was wir im Urlaub immer am Strand trinken. Nee, genau, José Mourinho. Und da, also den Gedanken finde ich eigentlich ganz spannend, weil man bei ihm vielleicht auch so sagen könnte, okay, der wird es auch machen für, ich sage jetzt mal, 8 Wochen, also bis die, oder bis, ja, 6 Wochen sind es ja wahrscheinlich eigentlich auch nur noch, bis die Saison zu Ende ist. Was hältst du von so einem Modell? Und dann beantworte ich dir auch gleich nochmal die Frage, was ich für realistisch halte für die kommende Saison.
Ich glaube, das Modell ist nur in Didi Hamanns Kopf existent. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Bayern Vorschläge von Didi Hamann umsetzen. Also man muss ja sagen, dass in der Champions League ist die Ausgangssituation ja eine ganz andere. Es gibt 2 Duelle, 180 plus x Minuten gegen den FC Arsenal. Ja. Und da liegen dann schon die Fähigkeiten von Thomas Tuchel, der ja auch den englischen Fußball gut kennt, seine Bayern auf solche Spiele einzustellen. Also in der Bundesliga ist die Luft raus. Vorher waren es 10 Punkte Rückstand auf Leverkusen. Jetzt sind es nach diesem Spieltag 13 Punkte. Ich will damit nicht diese enttäuschende Leistung und die Niederlage gegen Borussia Dortmund erklären und schon gar nicht rechtfertigen, aber ich kann mir vorstellen, dass Tuchel, obwohl er am Saisonende ausscheidet, in der Champions League noch irgendwie einen anderen Zugriff hat auf die Mannschaft und dass sich die Bayern in diesem dann ja wirklich letzten Wettbewerb mit einer ernsthaften Titelchance auch anders präsentieren werden als an einem Bundesligaspieltag, bei dem ja eh klar ist, dass es nicht mehr reichen wird, Bayer Leverkusen da vom Thron zu stoßen. Ja. Und deswegen glaube ich auch, dass die Bayern mit Tuchel die Saison beenden werden und vielleicht sogar noch eine weitere Champions-League-Runde erreichen werden. Das will ich gar nicht mal ausschließen.
Mhm. Ja, okay. Ja, weiß ich nicht, bin ich so hin und her gerissen. Also wie gesagt, wenn du auf der einen Seite eben diese, wie sagt man so schön, diese blutleere Mannschaft siehst, ist die Frage, ob die sich dann in der Champions League am eigenen Schopfe wieder rausziehen oder sich vielleicht von Thomas Tuchel nochmal motivieren lassen. Aber gut, das ist natürlich Spekulation. Und das andere ist, im Hinblick auf
da muss ich mal kurz einhaken. Also die Motivation in der Bundesliga ist nicht mehr so da, ja, bei 10 und jetzt ja 13 Punkten Rückstand. Ich glaube, das kann man als Spieler auch nicht komplett ablegen. Aber in der Champions League, also wer vor einem Viertelfinalduell gegen den FC Arsenal nicht motiviert ist, also da wird jeder motiviert sein. Die wollen natürlich in diesem wichtigsten Vereinswettbewerb so weit wie möglich kommen. Und ich glaube, es gibt auch einige, die der festen Überzeugung sind, dass sie ins Finale einziehen können und vielleicht sogar den Titel holen können. Also ich glaube, da wird es überhaupt keine Motivationsschwierigkeiten geben. In der Bundesliga dagegen mittlerweile schon.
Aber da gab es, wie die Bild-Zeitung sagen würde, ja auch das ein oder andere Frustinterview, und zwar von Thomas Müller und von Josua Kimmich, der ja auch nicht Josua Kimmich heißt, genauso wie José Mourinho. Und da haben sie ja auch gesagt, also gegen Borussia Dortmund, natürlich geht es jetzt nicht mehr um den Titel, aber es geht halt um diese Rivalität und Samstagabendspiel, da muss man eigentlich keinen motivieren. Und trotzdem hattest du das Gefühl, es war auch keiner motiviert. Aber ja, ich gebe dir trotzdem in Teilen recht. Also natürlich sollte das eigentlich, ja, wenn alles normal läuft, keine große Herausforderung sein, keine Challenge zu einem selber sein, dass man sich für dieses Spiel motivieren kann. Aber das werden wir sehen. Im Hinblick auf die kommende Saison finde ich auch ganz spannend. Und zwar, also erst einmal nochmal diese Tragweite der Entscheidung von Xabi Alonso. Ich finde, das ist halt alles so mega stimmig. Und zwar lese ich da nicht nur heraus, das, was er natürlich auf dieser Pressekonferenz gesagt hat, ich bin noch nicht fertig, ich habe noch so viel vor mit Bayer Leverkusen etc. pp., hat er natürlich toll verkauft. Wie sagt man so schön, man soll ja nicht irgendwie negativ formulieren. Negativ formuliert wird zum Beispiel, Auge fragt mich, Fabian, wann hast du Zeit? Und ich sage ihm nicht so, ich habe nicht Zeit am Samstag, nicht Zeit am Sonntag und nicht Zeit am Montag, sondern ich könnte ihm sagen, ich habe ab Dienstag wieder Zeit. Und so ähnlich ist es für mich auch bei Xabi Alonso, der sagt, ich möchte mit Bayer Leverkusen ganz viel noch erreichen, ich bin hier noch nicht fertig. Und zwischen den Zeilen steht für mich trotzdem, ich mache noch ein Jahr weiter, weil ich auch gar keine Lust habe, in der kommenden Saison nach Liverpool zu gehen und weil ich auch gar keine Lust habe, langfristig etwas beim FC Bayern aufzubauen, weil ich aber eigentlich Lust habe, dieses Jahr Ancelotti in Madrid noch abzuwarten, um dann vielleicht sogar auch Leverkusen Scheckheft gepflegt, wie man so schön sagt, mit der Champions League Teilnahme, mit einer weiteren Saison an meine Nachfolger zu übergeben und dann eben zu meinem Wunschverein, zu meinem Traumverein, dann zu Real Madrid zu gehen. Und ich glaube, das wäre halt für alle fein. Außer für einen Verein, und der ist da unten in München angesiedelt. Für den FC Bayern München ist es natürlich eine mittelschwere Katastrophe, weil du natürlich jetzt auch mit Max Eberl eine neue Generation, die Next Generation aufbauen musst. Und man hat ja auch schon gesehen, was Xabi Alonso in Leverkusen für einen Effekt hatte, nämlich einen Magneteffekt. Der hatte quasi den Magnet im Hintern oder in seinen weißen Sneakern, weil er irgendwo hingegangen ist und die Spieler seinetwegen, wie Xhaka, wie Grimaldo, wie vielleicht jetzt auch Wirtz, der dann vielleicht auch in der kommenden Saison sagt, okay, ich gehe nicht zu den Bayern, sondern ich bleibe hier noch ein Jahr. Ich spiele hier Champions League, ich habe hier meinen Tanzbereich, hier kenne ich mich aus. Und genau das hat der FC Bayern natürlich jetzt aktuell nicht. Und die Frage ist, wenn du jetzt einen De Zerbi holst, ja, der natürlich auch oder dem ein großer Ruf vorauseilt. Er spielt mit den attraktivsten Fußball in der Premier League. Aber ist das so eine typische Bayern-Lösung? Ist Zinedine Zidane so eine ganz typische Bayern-Lösung? Jetzt komme ich zu der Antwort. Ich kann mir tatsächlich sehr gut vorstellen, wir haben ja beide gestern auch schon im Stadion drüber gesprochen, nachdem das Spiel so halbwegs entschieden war. Ich kann mir tatsächlich sehr gut vorstellen, dass Julian Nagelsmann sagt, ich bin hier noch nicht fertig, ich habe noch nicht fertig und mit Ressentiments, glaube ich, kommst du in dieser Branche nicht weiter, dass er jetzt die beleidigte Leberwurst spielt und sagt so, ihr habt mich ja damals mit dreier Titelchancen entlassen, freigestellt, ihr habt dies, ihr habt das. Er sieht die EM als Projekt und ich glaube, es wäre sozusagen sein größter Sieg, auch wenn er das wahrscheinlich gar nicht mal selber so sehen würde, aber es wäre trotzdem sein größter Sieg zu sagen, guck mal, an mir kommt ihr nicht vorbei, ich gehe nochmal den FC Bayern München an und ihm traue ich dann, letzter Satz, auch zu, dass er tatsächlich dann auch eine neue Generation aufbauen kann und dass die Bayern vielleicht, wenn sie gelernt hätten, ihm dann auch diese 1, 2, 3 Jahre geben, um eine Mannschaft zu formen, die dann vor allen Dingen auch mittelfristig wieder das Potenzial hat, um den Champions-League-Titel mitzuspielen.
Ja, ich kann mir das auch sehr gut vorstellen. Warum, begründe ich gleich. Vorher noch 2, 3 Sätze zu Xabi Alonso. Das ist für den FC Bayern echt eine krachende Niederlage. Ja. Also dieser alte Reflex, dass wir den großen Konkurrenten schwächen, indem wir den Trainer, den Erfolgstrainer rausnehmen und der vielleicht dann noch 1, 2 Spieler mitbringt. Also Xabi Alonso plus Grimaldo und Schick als Backup für Harry Kane. Das wäre irgendwie vorstellbar gewesen. Nee, funktioniert nicht, weil sich Alonso überraschenderweise zu Bayer Leverkusen bekannt hat. Und dann bin ich bei all den gehandelten Namen, die wir da gerade in den Zeitungen lesen, auch eher bei Julian Nagelsmann. Die, die ihn rausgekantet haben, Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn, sind nicht mehr da. Max Eberl und Christoph Freund haben jetzt das Sagen und er ist irgendwie noch nicht fertig mit den Bayern. Und ich glaube, mit seinen 36 Jahren tickt er auch eher so, dass er ja den Reiz sieht, tagtäglich mit einer Mannschaft, mit einer Vereinsmannschaft zu arbeiten und nicht alle paar Monate mal die Nationalmannschaft auf ein Länderspiel und alle 2 Jahre auf ein Turnier vorzubereiten. Ich glaube, das ist nicht so sein wirklicher Lebensplan. Deswegen halte ich das sehr realistisch. Rangnick kann ich mir nicht vorstellen. Ja, der ist erfolgreich mit der österreichischen Nationalmannschaft. Der ist aber auch schon 65 und es gibt ja beim FC Bayern noch mit Rummenigge und Hoeneß diese grauen Eminenzen im Hintergrund, die so als Art Strippenzieher imaginärer Fäden auch noch mit auf Eberl und Freund einwirken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die sich Rangnick ins Haus holen. De Zerbi, der wird natürlich gehypt. Roberto De Zerbi, der Brighton Hove in Albion, eigentlich eine Mannschaft, die so in der unteren Tabellenregion normalerweise zu finden sein müsste in England, aber da jetzt auch zu den Top-Clubs gehört. Pep Guardiola hat ihn gelobt. Viele Trainer in Deutschland orientieren sich an De Zerbi. Das ist Sebastian Hoeneß, das ist natürlich auch Fabian Hürzeler beim FC St. Pauli. Ich glaube aber auch nicht, dass er dann derjenige wäre bei Antonio Conte, der ja angeblich Eber schon Transferwünsche schicken soll, der zuletzt Tottenham Hotspur trainiert hat, kann ich mir auch nicht vorstellen. Und diese Doppellösung mit Zidane und Ribéry als Co-Trainer ist, glaube ich, ziemlicher Quatsch. Also ich glaube, es könnte deutlich auf Nagelsmann hinauslaufen.
Ja, und wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen auch liest, wurde ja jetzt rund um die Auftritte der deutschen Fußballnationalmannschaft auch nochmal mit der Frage konfrontiert, Zukunft. Und der DFB möchte ja angeblich noch vor der EM mit ihm verlängern, Klammer auf, Klammer zu, Klarheit haben. Und er ja auch sagte, ihm geht es nicht nur darum, jetzt der weltbeste Trainer zu werden, sprich jetzt vielleicht dann auch nach Barcelona zu gehen. Das wäre ja auch eine logische Konsequenz oder vielleicht ja sogar auch Liverpool. Das wäre ja auch eine logische Konsequenz. Kann mir auch vorstellen, dass er da vielleicht auch gehandelt wird. Sondern er möchte diese Entscheidung auch so ein bisschen von der Familie abhängig machen. Und wir wissen ja, dass er eben diesen familiären Background in München hat, mit seiner Frau, glaube ich, da auch noch lebt. Also wenn ich da soweit richtig informiert bin. Und von daher ist es auch nachvollziehbar.
Er hat ja eine Freundin, ne? Also die ehemalige Bild-Journalistin, aber seine Frau mit den Kindern lebt auf jeden Fall noch in München, glaube ich.
Ja, und das Einzige, ich finde ja, Julian Nagelsmann ist ja auch sehr, sehr smart. Und ich habe da mal mit während der Corona-Zeit mit dem Mediendirektor von RB Leipzig drüber gesprochen. Also da haben wir damals über Clubhouse gesprochen und haben wir dann auch über Julian Nagelsmann gesprochen. Julian Nagelsmann war seinerzeit Clubhouse, die Älteren von uns. Like, wer das noch kennt. Der hat gesagt, Julian Nagelsmann ist ein Typ, der sich gar nicht mal so gerne auf Pressekonferenzen vorbereiten lässt. Und zwar deshalb, weil er jede Pressekonferenz als Challenge sieht. Und zwar, weil er Bock drauf hat, weil er das gut findet, weil er diese Schlagfertigkeit auch sozusagen am offenen Herzen gerne trainiert und Lust hat, in den gar nicht mal immer Fight zu gehen mit Journalisten, aber der halt auch Lust hat, spontan auf sie einzugehen. Und ich finde, das merkt man. Und er ist ja auch sehr wortgewandt und ist auch sehr smart und ist auch sehr im Thema und lässt sich selten aus einer Reserve locken und wenn, dann hat er sie auch entsprechend vorbereitet. Das Einzige, wo ich bei Julian Nagelsmann sage, so das ist vielleicht dann irgendwie nicht so en vogue. Er hat jetzt ja auch gesagt, wenn man so seine Zukunftsentscheidung anschauen möchte, wovon er sie auch abhängig macht, dass er natürlich auch gucken muss, dass er jetzt irgendwie noch ein bisschen Geld verdienen muss, weil er hat ja irgendwie auch noch Familie und die muss ja auch versorgt sein. Und dann denke ich mir so, Das ist so eine Geschichte. Er wird in Hoffenheim wahrscheinlich auch nicht weniger als 1 Million bekommen haben. Bei RB Leipzig ganz gewiss nicht. Und bei den Bayern sowieso nicht. Und bei der Nationalmannschaft ist es ja auch offen kolportiert, dass es da so ein Jahressalär von um die 5 Millionen gibt. Da denke ich mir immer so, das ist, glaube ich, für jeden, der tatsächlich seine Familie durchbringen muss, ein Schlag in die Fresse, wenn der Nationaltrainer sagt, so ja, ich muss jetzt irgendwie auch gucken, dass ich noch ausreichend Geld verdiene. Aber ansonsten finde ich, ist Julian Nagelsmann halt auch einer, der sich wirklich sehr, sehr gut verkaufen kann.
Ja, definitiv. Also er ist eloquent und ich habe das bei der Nationalmannschaft ja auch ein paar Mal erleben dürfen. Ja. Über die haben wir jetzt noch gar nicht geredet. Müssen wir auch nicht, weil die Länderspiele und die überraschenden Siege gegen Frankreich und die Niederlande ja schon sehr weit zurückliegen. Aber da fand ich auch irgendwie bemerkenswert offen, dass er mehr oder weniger gesagt hat, nö, der EM-Kader, der steht eigentlich bis auf ein, zwei Positionen, die sich noch ändern könnten. Und er ist so der Gewinner der letzten Wochen, weil ja viele überlegt haben, sind das die richtigen Entscheidungen jetzt ohne Gnabry und Goretzka und ohne, weiß ich nicht, die Dortmunder, exemplarisch kann man vielleicht Hummels nennen, der nicht dabei war, diesen Kader ohne diese Spieler aufzustellen. Und ja, es war offenbar die richtige Entscheidung, auch wenn ich jetzt noch nicht in das Horn blasen möchte, dass die Deutschen auf jeden Fall ein paar K.O.-Runden überstehen und jetzt um den Titel mitspielen. Also dafür war das jetzt noch nicht nachhaltig genug, aber Nagelsmann ist gerade auch aufgrund dieser Siege gegen Frankreich und Holland, ja, ein großer Gewinner des deutschen Fußballs, muss man ehrlicherweise sagen. Und Gewinnertypen hat der FC Bayern ja auch gerne bei sich. Und ich kann mir vorstellen, dass es da genau in diese Richtung laufen wird.
Was denkst du denn, welcher der Nicht-Nominierten hat noch die besten Chancen mitzukommen? Also bei allen konnte ich das verstehen, auch wenn man so ein bisschen nach Form aufstellt. Aber bei einem nicht so wirklich, weil er in den letzten Wochen dann ja auch Formstärke unter Beweis gestellt hat mit Toren. Bei Serge Gnabry habe ich es nicht so richtig verstanden, warum der jetzt nicht mit dabei war. Bei allen anderen konnte ich es eigentlich nachvollziehen.
Ich glaube, Leroy Sané ist derjenige, der hat ja nun gesperrt gefehlt. Der war ja auch dann, obwohl er nicht spielen konnte, so im Kreise der Nationalmannschaft. Der wird auf jeden Fall noch eine dieser ein, zwei offenen Positionen kriegen. Und ja, also andere sehe ich da ehrlich gesagt gerade nicht. Also auf den Flügeln sind die Deutschen gut besetzt. Musiala und Wirtz haben da gerade große Vorteile. Chris Führig auf der linken offensiven Seite ist dann so die erste Einwechseloption. Gnabry kommt ja meistens über rechts, aber ich glaube, das ist Sané und dann tue ich mich schwer, dann noch einen zweiten zu benennen.
Ja, was ja natürlich auch so ein bisschen bitter ist, muss man ganz ehrlich sagen, für jene, die jetzt verletzungsbedingt nicht dabei waren. Ne? Also damit meine ich jetzt zum Beispiel Pavlovic und Jan-Niklas Beste. Ich glaube, der.
Stimmt. Ne? Das ja, halt gut, aber die hat er, glaube ich, gar nicht gemeint. Ne? Also ja. Pavlovic und Beste sind ja abgereist und die Positionen sind nicht nachbesetzt worden. Mhm. Also die sind quasi in seiner Rechnung mit dabei und die sind nicht von diesen ein, zwei offenen Positionen betroffen. Die hat er eh schon als EM-Kader-Mitglieder dann wahrscheinlich so angesehen.
Ja, aber das ist die Frage, ne? Also du hast natürlich, also wäre es jetzt so schwammig gewesen oder wären die Ergebnisse so schwammig gewesen, hättest du vielleicht gesagt, so alles klar, ja, gut, dass die dann vielleicht auch nochmal als weitere Option zur Verfügung stehen, aber momentan hast du ja so ein bisschen diese Melange, er hat jetzt ja auch zweimal die identische Startformation gebracht. Die brauchen wir jetzt gar nicht unbedingt, ne?
Naja, aber im Erfolgsfall ist so ein Turnier ja länger als drei Spiele, sondern dann ja, wenn ich mich nicht verzähle, sieben Spiele, ja, sieben Spiele, wenn es ins Finale gehen sollte, was ich der deutschen Mannschaft trotz dieser überraschenden Siege jetzt nicht zutraue. Aber ich finde diese Klarheit, die habe ich selten vor großen Turnieren von irgendeinem Trainer mitbekommen. Ich meine, es ist immer noch jetzt 1. April, als er diese Sätze sagte, war es Ende März, es sind immer noch 3 Monate und er hat mehr oder weniger seinen Kader da mal eben bekannt gegeben und das fand ich schon erstaunlich. Also klar, es können immer noch Spieler verletzungsbedingt ausfallen, aber klar, die Ergebnisse haben es ja auch unterfüttert und haben ihn bestätigt und das ist ja auch ein gutes Gefühl für die, die dabei sind, sie sind auf dem richtigen Weg und das schafft ja auch so ein Teamspirit, auch wenn die sich jetzt erstmal bis Ende Mai nicht mehr sehen werden, aber das gibt ja jedem, der dazugehört hat, ein sehr gutes Gefühl.
Ja, das stimmt. In jedem Fall. Ja.
Jetzt ich würde gerne mit dir noch über ein Spiel sprechen, also ein Bundesligaspiel, ohne da jetzt zu sehr in die Tiefe zu gehen, das ich am vergangenen Wochenende auch gesehen habe. Ich war Samstag im Weserstadion. Werder Bremen gegen die 9 Wölfe, gegen die Hasenhüttel-Wölfe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wie schwach war bitteschön Werder Bremen. Da haben zwar Spieler wie Jimma verletzungsbedingt gefehlt, 3 Spieler waren gesperrt, aber Werder war echt schwach in einem ohnehin sehr schwachen Spiel. Und der VfL Wolfsburg hatte ja 11 Mal hintereinander nicht gewonnen unter Niko Kovac, hatte Pech auch in den letzten Spielen unter Kovac, weil es jeweils Platzverweise gab gegen Augsburg kurz vor der Halbzeit, gegen Leverkusen spielte Wolfsburg, glaube ich, mehr als eine Stunde in Unterzahl und plötzlich neuer Trainer, neues Spielglück. Werder Bremen kassiert durch die Notbremse von Anthony Jung kurz vor der Halbzeitpause im Platzverweis und plötzlich läuft alles für Wolfsburg. Klar waren die Wolfsburger ein bisschen präsenter und auch aggressiver im Pressing, aber im Grunde genommen hat der VfL jetzt nicht viel anders gespielt als unter Kovac. Es gab jetzt mit Bornau und Armin Saar 2 Spieler in der Startelf, die ich da nicht unbedingt erwartet hätte. Aber es ist interessant, wie wenig eigentlich passieren muss. Es ist auch manchmal einfach nur so eine Glückssache. Und das Glück hat gegen einen schwachen Gegner an dem Tag Wolfsburg komplett in die Karten gespielt.
Ja, und Maximilian Arnold, der Kapitän des VfL Wolfsburg, hat es danach auch im Interview gesagt. Das habe ich im Radio gehört. Und er hat natürlich auch gesagt, so vorher war auch nicht alles schlecht. Aber es hat vielleicht genau das gefehlt, was man am Wochenende gesehen hat. Und zwar dieser Impuls. Dieser Impuls ist natürlich dann ein sehr drastischer. Aber trotzdem ist es eben der Impuls durch den neuen Trainer. Und ich glaube, darüber müssen wir auch nicht streiten, dass der VfL Wolfsburg natürlich einen Kader mitbringt, der in dieser Bundesliga bestehen kann oder sogar bestehen sollte, der sogar eigentlich Ambitionen haben müsste, international zu spielen. Aber irgendwann kannst du es dir nicht so richtig erklären. Das haben ja auch schon häufiger mal Spieler in Interviews gesagt. Nach so einem Trainerwechsel fängst du nicht wieder von vorne an, aber musst dich natürlich bei dem neuen Trainer beweisen. Es ist eine höhere Trainingsintensität spürbar und daraus resultierend schaffst du es dann vielleicht diese 2, 6, 8 bis 10% mehr zu geben. Und wenn der Gegner dann momentan diese Formschwäche hat, wie Werder sie hat, dann kannst du plötzlich auch wieder Spiele gewinnen.
Und jetzt kommt fast so eine kleine Quizfrage. Wir sind noch nicht bei der eine überrascht den anderen. Maxence Lacroix ist ja vom Platz gestellt worden, auch beim VfL Wolfsburg. Notbremse. Und gefühlt habe ich übertrage ja oft Spiele des VfL Wolfsburg, irgendwie habe ich schon zig Spiele gesehen, in denen er vom Platz gestellt wurde und war dann, als ich wieder zu Hause war ehrlich gesagt, was dann heute ist, habe ich mal nachgeguckt. Wie oft ist der eigentlich schon vom Platz gestellt worden? Maxence Lacroix spielt er jetzt auch noch nicht Ewigkeiten in der Bundesliga. Das war sein 6. Platzverweis. Schätzfrage an dich. Ist er mit 6 Platzverweisen der Rekordhalter, der Rekordrotsünder oder gibt es Spieler, die häufiger vom Platz gestellt worden sind? Und wenn ja, wie oft? Was glaubst du?
Ja, ich habe sofort, als du diese Statistik anfingst vorzutragen, an Thomas Waldoch gedacht. Aber das war, glaube ich, der mit den meisten gelben Karten, oder? Ich glaube, der hat irgendwie gefühlt mal 15 gelbe Karten in einer Saison gekriegt. Auf jeden Fall hat er, glaube ich, müsste dann ja sogar 15 bekommen haben, dass er nämlich 3-mal aufgrund der gelben Karten aussetzen musste. Aber das war nicht die Frage. Die habe ich jetzt schön irgendwie umschifft.
Genau, bleiben wir bei Lacroix. 6 Platzverweise, ist das Rekord oder liegt der Rekord bei noch mehr Platzverweisen?
Ich glaube, also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, mir fällt kein Spieler ein, der häufiger vom Platz gestellt wurde. Ich würde sagen, das ist Rekord.
Nee, es gibt einige, die sind 7-mal vom Platz gestellt worden und ich sage dir kurz die Namen, Martin Stranzl, der Ex-Gladbacher, Stefan Effenberg, ja auch ein Ex-Gladbacher, Thorsten Kracht.
Ja.
Kennt man vielleicht nicht mehr so, hat mal in Bochum gespielt, in
Karlsruhe. Frankfurt.
Sergej Barbares. Jerome Boateng, hätte ich jetzt auch nicht mehr gewusst, dass der schon 7-mal vom Platz geflogen ist. Und dann gibt es sogar 2 Spieler in der Bundesliga, die 8-mal vom Platz geflogen sind. Das sind die Rekordhalter. Luis Gustavo und Jens Nowotny.
Echt? Okay. Also ja. Ich finde, das sind auch so Spieler, bei denen, also bei Luis Gustavo, ja, das war irgendwie immer so gefühlt der so ein bisschen der Nigel de Jong aus Hoffenheim und München. Also das konnte ich schon irgendwie nachvollziehen.
Aber und Wolfsburg auch.
Stimmt, Wolfsburg auch. Aber bei Jens Nowotny, da sehe ich so diese treuen Augen. Aber anscheinend ja, gut, er hat auch natürlich auch sehr, sehr lange gespielt. Aber 8 Platzverweise ist schon nicht schlecht.
Und weißt du, woran ich erkannt habe, dass es Werder Bremen nicht nur sportlich gerade nicht so gut geht, sondern auch finanziell?
Ja.
Und ich finde, das ist ein klares Indiz. Normalerweise kurz vor Weihnachten oder kurz vor Ostern gab es bei Werder Bremen im Medienraum oder auch auf dem Reporterplatz immer einen grün-weißen Schoko-Weihnachtsmann oder einen grün-weißen Schoko-Hasen. Und es gab keinen Hasen. Werder kann es gerade echt nicht gut gehen. Das ist für mich der ultimative Beweis.
Ja, das stimmt. Das tut mir auch wirklich leid. Aber wer ja eigentlich sonst immer so ein bisschen dafür gesorgt hat, dass es auch für die Medienvertreterinnen und Vertreter was Schönes gibt, das war ja eigentlich früher immer Klaus Allofs. Ne? Und das konnte man tatsächlich auch dann beim VfL Wolfsburg erkennen, als er dann beim VfL Wolfsburg das Sagen hatte. Da gab es plötzlich wieder diese Alu-Schüsseln, aus denen man dann, die man dann mit so einem Alu-Deckel öffnen kann. Und darunter war dann so eine Kelle und dann gab es irgendwie so richtig schönes Essen nochmal. Das war Thomas, hätte ich jetzt was gesagt, das war ja der Bruder, das war Klaus Allofs immer total wichtig, dass es den Leuten auch gut ging. Und ja, jetzt geht es Werder nicht gut. Klaus Allofs ist schon seit Jahren nicht mehr da und jetzt gibt es halt auch keine Hasen mehr.
Aber Fortuna Düsseldorf, ich weiß nicht, wie da das Pressecatering ist. Das Pressecatering beim VfL Wolfsburg ist auch ohne Allofs sehr, sehr gut.
Ja, das stimmt.
Das könnte aber auch an der VW-Kantine liegen.
Aber das war damals auch immer nach den Pressekonferenzen. Also da konnte man dann immer noch ins Stadion reingehen, in so eine VIP-Lounge, also halt in so eine Lounge. Und da hat man dann noch so zusammen gespeist. Also da saß man dann noch und Allofs hat sich da dann auch nochmal hingesetzt und hat dann nochmal so freundlich in die Runde geguckt und hat geguckt, ob alle was bekommen haben, ob alle zufrieden sind. Also es war ihm immer sehr wichtig. Ich glaube, diese Runden gibt es jetzt auch nicht mehr. Dazu muss man natürlich auch sagen, dass die Pressekonferenzen ja auch immer seltener mit Anwesenheit, sondern eher jetzt remote abgehalten werden. Ja, es geht was flöten, Auge.
Ja, wobei remote ist gar nicht mehr so oft. Ich glaube, einige Vereine bieten das an, dass man sowohl anwesend sein kann und auch remote dabei sein kann. Aber in Wolfsburg ist es so, die sitzen da tatsächlich dann von Angesicht zu Angesicht noch im Raum. Du willst ja noch, ich habe hier Tasse stehen, du willst noch über die Anstoßkult-Tasse sprechen. Wollen wir vorher die Anstoßkult-Rubrik machen?
Müssen wir, ja, wir sollten das ja auf jeden Fall.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Der eine überrascht den anderen.
Fabian, es ist der 1. April. Okay. Ja.
Ja.
Ich spiele mit dir ein Spiel. Ich werde dir 5 April-Scherze aus der Vergangenheit vortragen. 4 waren tatsächlich April-Scherze von Fußballvereinen.
Ja.
Und eine Story ist wahr und war kein Scherz.
Okay.
Du sollst mir jetzt diese Story nennen.
Ja.
Bist du bereit für dieses kleine Spiel, was passend zum heutigen Datum ist, zum 1. April 2024, an dem wir diese Anschlussfolge aufzeichnen?
Ich bin bereit.
Also ich lese dir erstmal kurz die vermeintlichen April-Schätze vor. So ein Glück aber auch. Das ZDF-Sportstudio erhält Zuwachs. Ex-Fußballprofi Hans Sapai wird ab der kommenden Saison regelmäßig als Moderator durch die Sendung führen, verkündete das ZDF heute Morgen. Ich freue mich auf die neue Aufgabe. Ich war selbst überrascht und hatte eher eine Frauenquote beim ZDF erwartet, sagte Sapai bei der Präsentation. Erstmal sacken lassen.
Ja.
Dann eine Meldung vor einem Bundesligaspiel zwischen Schalke und Bayer Leverkusen. Das gibt es ja aktuell nicht in der ersten Liga. Daran erkennst du, dass das schon ein paar Jahre her ist. Schalke 04 hat da auf dem Twitter-Account bekannt gegeben, aufgrund eines technischen Defektes kann der Rasen für das Spiel in die Felddienstarena nicht gefahren werden. Und dann geht's weiter in dieser Mitteilung. Die Austragung des Spiels ist dennoch nicht gefährdet. Die DFL hat dem Antrag auf die Durchführung einer Street-Soccer-Partie bereits stattgegeben. Auch das mal kurz sacken lassen. Jetzt kommt Nummer 3. Das ist der FC St. Pauli, der auf seiner Homepage und auf dem Rasen des leeren Millantor-Stadions das fiktive Maskottchen Zecki präsentiert. Und zwar mit einem braun-weißen Trikot, Kongstar-Werbung und neben Zecki steht der damalige St. Pauli-Geschäftsführer Andreas Rettich und lächelt in die Kamera. Nummer 4. Der Karlsruher SC hat sich von Geschäftsführer Oliver Kreuzer getrennt und er wird zitiert mit den Worten: Ich bin schockiert. Die Nachricht hat mich per Mail erreicht, als ich mit Co-Trainer Zlatan Bayramovic gerade auf dem Weg in Richtung Niederlande war, um ein Spiel zu beobachten. Und Nummer 5, und dann haben wir es auch geschafft, Hamburg Dungeon, das ist diese beliebte, bei Touristen sehr beliebte Gruselshow in der Hamburger Speicherstadt. Und ich glaube, es ist von 2018. Da hat Hamburg Dungeon im April angekündigt, dass es eine neue Show geben wird mit dem Titel Höllenfahrt in Liga 2. Und der Generalmanager von Hamburg Dungeon, Andreas Köller, heißt er, lässt sich mit den Worten zitieren: Ein Abstieg würde traurige Stadtgeschichte schreiben, da läuft echt den HSVern mehr als ein kalter Schauer über den Rücken. Und als Pate des neuen Programms hat Andreas Köller den eingefleischten HSV-Fan Helmpeter gewinnen können. Was ist der, oder was war ein April-Scherz, oder gleich einfacher gefragt, welche Geschichte war tatsächlich wahr?
Ich glaube tatsächlich, dass, also ich glaube, diese Oliver Kreuzer bei Ramovic-Geschichte, die ist wahr. Obwohl, als du gerade eben Hamburg Dungeon gesagt hast, ich meine, das war ja auch schon der Gag, der war ja, lag ja nahe. Da hätte ich dich fast unterbrochen und hätte gesagt, so, da zeigen sie wahrscheinlich alle Spiele des HSV in der zweiten Liga. Aber nein, ja, also Bajramovic Kreuzer ist wahr.
Da hast du recht. Oliver Kreuzer wurde tatsächlich am 1. April gefeuert und die Fans des KSC hatten damals zunächst einen April-Scherz vermutet. Und auch Kreuzer konnte es nicht fassen und war wirklich mit Bajramovic auf dem Weg, um einen Spieler zu beobachten. Das war kein April-Scherz. Sehr gut, mein Lieber.
Sehr schön. Ich frage mich dann so, was du in so einer Situation machst. Also du sitzt da neben Bajramovic, ob man dann jetzt irgendwie sagt, so komm, dann ist es jetzt auch egal, du bist da gerade auf der Autobahn. Fährt man dann so an so einer Raststätte ran und bestellt sich erstmal 12 Bier oder angelt man an so einer Raststätte dann so ein Kuscheltier erstmal raus aus Frust oder kauft man sich so eine Kulttasse, eine Anschluss-Kulttasse oder was macht man da? Oder eine Packung englische Weingummis für 4,95 Euro. Also ich glaube, dass...
Ich glaube, man stellt den Dienstwagen, die waren ja wahrscheinlich mit einem Dienstwagen unterwegs, an der Raststätte ab, ja, bestellt sich ein Taxi, lässt sich auf Vereinsrechnung nach Hause fahren und schickt eine kurze E-Mail an die Geschäftsstelle. Den Dienstwagen könnt ihr übrigens an dieser Raststätte abholen. Ich bin da mal weg.
Ihr könnt mich mal Oliver Kreuzweise. Ja, okay, sehr schön. Ich frage dich jetzt, lieber Michael Augustin. Wir gehen ja alle davon aus, dass Bayer Leverkusen deutscher Meister wird. Also dieses Wort Vizekusen ist vom Aussterben bedroht. Das letzte Mal, als der FC Bayern München nicht Meister wurde, spielte Harry Kane zur Leihe noch beim FC Millwall. Kein Witz. Verlor der FC Bayern das Finale daheim, spielte der Hamburger SV noch in der Fußball-Bundesliga, war Thomas Tuchel, Trainer von Mainz, Jürgen Klopp, noch einer von Borussia Dortmund und Mario Balotelli schockte die deutsche Fußballnationalmannschaft bei der EM. Ich möchte von dir wissen, weißt du noch, was Xabi Alonso gemacht hat in genau jenem Jahr? Welchen Erfolg feierte Xabi Alonso im Sommer 2012?
Er wurde Europameister mit Spanien.
Das ist sehr richtig. Ich habe in den Kader geschaut von Bayer Leverkusen und möchte mit dir ein paar Spieler suchen. Und zwar möchte ich von dir wissen, wer bin ich? Die häufige Kultrubrik findet wieder eine Reunion und findet hier nochmal eine Ausführung. Das war sehr schön formuliert von mir. Wer bin ich? Ich suche Spieler aus dem Kader von 2012 von Bayer Leverkusen. Wer bin ich? Ich heiße mit dem zweiten Namen Horst und wurde geboren in Ludwigshafen am Rhein. Ich spielte während meiner...
André Schürrle.
Ey, das kannst du gar nicht wissen. Hör auf damit. Ich spielte 57...
Doch.
Ja, du hast natürlich recht, verdammte Axt.
Das wusste ich wirklich. Und Ludwigshafen wusste ich auch, dass er da geboren ist. Der kommt aus Lu. Wie man ja in Ludwigshafen sagt. Lu.
Ja, aber mein Gott, es hätte ja theoretisch auch andere geben können. Aber du hast natürlich recht. 1,84 Meter groß, Flügelsturm, Spartak, Moskau, FC Polen, Borussia Dortmund, Chelsea, Wolfsburg, Leverkusen, Mainz. 57 Mal für Deutschland und natürlich der Flankengeber. Mensch, Michael, du weißt wirklich alles. Also, wer bin ich denn? Ich war auch damals noch mit im Kader. Geboren 1976, also ich bin was älter. Und zwar spielte ich während meiner Karriere vor allen Dingen für den FC Bayern München. Und zwar 107 Mal.
Aber Ballack.
Mann, das macht keinen Spaß mit dir. Es ist richtig, ich heiße Michael Ballack. Ich spielte, was glaubst du, für
hat
welchen...
Hat er nur 107 Mal für die Bayern gespielt?
Ja.
Echt jetzt?
Ja, zwischen 2002 und 2006. Ich möchte dann aber auch mal von dir wissen, was glaubst du, für welchen Verein spielte er am zweithäufigsten?
Für Bayer Leverkusen.
Das ist richtig. Allerdings nicht am Stück, einmal 79 Mal und am Ende noch 35 Mal. Er spielte aber auch 105 Mal für den FC
Chelsea.
Richtig, nicht für den Chemnitzer FC, für den spielte er 49 Mal. Das ist
und
ja
für den FCK.
Ja, das stimmt auch. Mit dem er deutscher Meister wurde.
Ja.
Und damals saß Michael Ballack draußen, als der Wechselfehler war. Otto, König Otto, konnt's nicht glauben. Und Michael Ballack versteckt seinen Kopf unter dem Trikot. Hanni Ramsi, Hanni Pascal.
Okay, das war was anderes. Wir schauen auf folgenden Spieler. Auch ich stand damals im Kader von Bayer Leverkusen 2012. Wer bin ich? Ich spielte während meiner Karriere auch 11 Mal für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Ansonsten spielte ich für 3 Vereine. Angefangen beim FC Oberneuland, Eintracht Braunschweig und Bayer Leverkusen.
Karim Bellarabi.
Sehr richtig, Michael Augustin. Dir kann man einfach nichts vormachen. Wer bin ich denn? Ich spielte in meiner Karriere bei Hansa Rostock, bei Eintracht Frankfurt, beim FC Schalke, beim FC St. Pauli, bei Union Berlin und bei Arminia Bielefeld.
Ach, Bastian Oczipka.
Das ist richtig. Und ich spielte auch 9 Mal zwischen 2008 und 2012 für Bayer Leverkusen. Leverkusen. Ich spielte auch für Bayer Leverkusen. Und zwar für die Amateure 50 Mal, für die Erste 138 Mal. Danach, bevor ich auf das Lastenfahrrad in Hamburg stieg, spielte ich aber auch noch für den Hamburger SV und für Mainz 05.
René Adler.
Sehr richtig. Und einen habe ich noch, wenn du magst. Einen habe ich noch. Ach, du weißt es sowieso, deswegen muss ich mal überlegen. Ich spielte 5 Mal für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Jetzt ist mir gerade hier mein Kopfhörer rausgefallen vor lauter Schreck. Hörst du mich noch, Jana?
Ja, ich höre dich.
Okay, wunderbar. Ich spielte 5 Mal für die deutsche Fußballnationalmannschaft, für die A-Nationalmannschaft. Ich spielte auch für SCR Altach, für den VfL Bochum, für Darmstadt 98, für Schalke, für Bayer Leverkusen, für den Hamburger SV, für den 1. FC Kaiserslautern.
Ah, ich weiß, die Reihenfolge stimmt nicht, deswegen war ich total irritiert, aber du meinst Sydney Sam.
Genau, in der Jugend spielte ich für den TuS Mettenhof, FC Kia Kiel, Holstein Kiel und den Hamburger SV. Es ist richtig, mein Name ist Sydney Sam. Das hast du mit Bravour gelöst und ich hoffe, dass ihr zu Hause an den Radio- und Anschlussgeräten wann gibt es eigentlich das Digitalradio von Anstoß? Weißt du noch, als das Digitalradio so neu auf den Markt kam, dann konnte man immer so von so unterschiedlichen Firmen so ein Digitalradio gewinnen, so wie man auch von unterschiedlichen Firmen so Powerbanks und Ladestationen und USB-Sticks gewinnen konnte. Wann bringen wir eigentlich das Anstoß-Digitalradio raus?
Ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer wollen viel lieber wissen, wie kommen wir an die Tasse? Auch das ist ja dein Spezialgebiet.
Ja, das stimmt. Und zwar, ich hole noch mal alle ab. Wie man so schön sagt, wir haben uns überlegt, dass wir gemeinsam wieder etwas Gutes machen wollen und es kam ja ganz häufig die Nachfrage, sag mal, habt ihr eigentlich noch eine Tasse? Und wir haben ja tatsächlich noch eine Anstoßtasse, die wir ganz gerne unters Volk bringen wollen. Wenn ihr sie haben wollt, dann möchten wir uns nicht versperren. Aber wir haben uns auch überlegt, wir machen etwas Gutes und zwar unter allen, die mindestens 1 Euro spenden an eine Organisation, die etwas Gemeinnütziges tut, verlosen wir die Tasse. Wir haben uns überlegt, wir versteigern sie nicht, weil wenn man sie versteigerte, dann wäre es am Ende so, derjenige, der das meiste Geld auf den Tisch legt, bekommt sie dann auch. Das ist ja vielleicht auch nicht fair, aber 1 Euro kann euch vielleicht ja diese Tasse wert sein. Natürlich könnt ihr auch mehr spenden und in der vergangenen Saison haben wir das ja auch gemacht. Da gab es ja die Wette zwischen Auge und Kulthörer Björn. Und da ist auch einiges zusammengekommen und da haben wir uns überlegt, ach komm, das war eigentlich ganz gut. Tessi haben wir damals unterstützt. Da musst du vielleicht nochmal was dazu sagen, wenn du magst. Aber wir haben uns überlegt, Auge hat natürlich in der vergangenen Woche dann auch gesagt, aus Tessi kann Tassi werden. Und das fand ich schon wieder so blöd und so genial, das Wortspiel, dass ich gesagt habe, komm, lass uns die doch einfach gerne wieder unterstützen. Und ihr könnt diese Anstoß-Kult-Tasse gewinnen, indem ihr mindestens 1 Euro spendet an Tessi. Ich packe unter dem Account bei uns bei Instagram noch einmal die Kontodaten hin und ihr schickt dann vielleicht ein Foto mit eurer Spende an unsere Instagram-Seite oder von mir aus auch gerne an unsere X-Adresse. Da sind wir ja auch, Klammer auf, Klammer zu, ehemals Twitter.
Und aber X ist out. X aber ist out. Meinetwegen auch gerne dahin. Instagram wäre wahrscheinlich einfacher.
Oder an Mail, oder an die Mailadresse, die wir nicht haben. Instagram ist das Einfachste. Also sonst einfach nochmal hier bei Sohn oder Tochter anmelden und einfach einen Screenshot schicken und alle, die entsprechend gespendet haben, die landen in einem Lostopf und nach dem 34. Spieltag ziehen wir dann diejenige oder denjenigen, in jedem Fall die glückliche Gewinnerin oder den glücklichen Gewinner. Ich glaube, es ist angekommen. Hinten raus ein bisschen hölzern. Ich habe mich auch das ein oder andere Mal versprochen. Aber dieses Versprechen möchte ich in jedem Fall halten. Also Helping Tessi ist der Hashtag und wir wollen Tessi unterstützen. Auge, erzähl nochmal vielleicht 2 Sätze. Du weißt da mehr.
Helping Tessi ist ein Waisenhaus in Kamerun, das von vielen Menschen, die meine Frau kennt, die gehört auch mal zum Vorstand, unterstützt wird. Hintergrund ist der, dass jemand, den sie kennt, aus Kamerun ursprünglich kommt und dieses Waisenhaus auf einem Heimatbesuch kennengelernt hat und der fährt da regelmäßig hin. Und gibt Spenden ab, also nicht das Geld, sondern Dinge, die gekauft werden für das Spendenheim. Und die haben sich damals sehr über unsere Spende gefreut.
Genau so ist das. Und das ist doch schön, wenn wir Tessi mit Tassi unterstützen können. Dann haben wir nicht nur ein schlechtes Wortspiel untergebracht, sondern vielleicht ja auch noch den ein oder anderen kleinen Betrag. Und wie gesagt, ihr könnt mit 1 Euro dabei sein, bekommt die Tasse dann, wenn ihr gezogen werdet. Aber wir sind euch auch nicht böse, wenn ihr mehr spendet. Es sei aber, wie gesagt, trotzdem nochmal gesagt, nicht derjenige, der am meisten spendet, der wird höher gerankt. Ich glaube, damit ist alles klar. Fehlt, glaube ich, nur noch die Musik. Wir können dann ja endlich raufpacken für Tessi, We Are the World, We Are the Children. Und natürlich Major Tom. Also da haben wir jetzt ja gar nicht drüber gesprochen, aber Major Tom ist ja momentan in aller Ohr und muss dann entsprechend natürlich auch auf die Anschluss-Playlist, oder?
Wenn du das so möchtest, meinetwegen, du alter DFB-Ultra, du gehörst auch zum Fanclub Deutsche Nationalmannschaft, habe ich mir sagen lassen. Von mir gibt's passend zum heutigen Datum nichts von Avril Lavigne, sondern von April Lavigne, so nenne ich sie einfach mal, Complicated.
Sehr schön. Du weißt doch, was ist weiß und stört beim Essen? Eine Lawine, ne? Ich habe ja vorhin schon Lotto Toto untergebracht und deswegen vielleicht ja auch nochmal ein Gag von Otto hinten raus. Und zwar, du kennst ja, wir beide sind alt, aber mein Opa, ne, der ist ja noch viel älter, der hat damals die Menschen auf die Titanic gehen sehen und dann ist er da am Hafen gewesen und hat dann gesagt so, nein, und steigt er nicht ein und dann wurde er immer lauter, steigt er nicht ein. Und dann haben sie ihn irgendwann aus dem Kino geschmissen. Okay. Wollen wir es damit beschließen?
Besser wird's nicht, Leute. Also ich halte den Schnabel. Ich sag noch ein Wort. Auf Wiedersehen.
Macht's gut. Schöne Woche. Tschüss.
Anstoß. Der Fußball-Podcast.